So schön, wie wir gerade gesungen haben über die Auferstehung, war die Begegnung mit dem Auferstandenen nicht. Das ist die These, die ich schon seit 5 Sonntagen vertrete. Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat das Leben, die Lebensvorstellung seiner Jünger komplett auf den Kopf gestellt. Was vorher weiß war, war nachher schwarz, umgekehrt. Sie haben dieses Drama erlebt und dann sollten sie lernen, also seine Jünger lernen, an diesen Christus zu glauben, den sie vorher gekannt haben, obwohl seine Gegenwart nicht mehr greifbar war. Und das auch zeichnet unsere Spannung, in der wir leben. Wir singen, wir glauben, dass Jesus regiert und das ist die Tatsache, aber körperlich, physisch ist er nicht anwesend. Und so leben wir zwischen Glauben an Christus und Erfahrung unseres realen Lebens. Was uns von den Aposteln Christi unterscheidet, ist, dass wir weder das irdische Leben Christi noch seinen Tod noch seine Auferstehung erlebt haben. Was uns aber mit diesen Aposteln verbindet, dass wir unser Leben, unser Glauben auf diese neue Wirklichkeit nach der Auferstehung richten. Und das ist die ganze Schwierigkeit. Aber Christus ist da. Was Christus für die Jünger war, wirkt das Wort Gottes und sein Geist. Was Christus damals seinen Jüngern gesagt hat, sagt die Bibel. Was wir an persönlichen Erfahrungen mit Christus brauchen, bewirkt der Heilige Geist. Wir müssen uns nicht zurückblättern und immer diese irdischen Situationen erleben. Das können wir gar nicht. Also dieses Drama, was die Jünger erlebt haben, so ein Glauben an einen Menschen, der ihnen viel versprochen hat, und dann seinen Tod zu erleben, wie er gequält, wie er getötet wurde und dann wieder lebendig, das können wir nicht erleben. Aber wir dürfen uns darauf verlassen, dass das, was die Jünger, was wir brauchen, das liefert uns das Wort Gottes und der Heilige Geist. Deshalb heißt auch Christi Nachfolge oder die Jüngerschaft nichts anderes, als dass wir auf die Gegenwart Christi angewiesen sind oder wir gestalten unser Leben, als wäre Christus da, obwohl er nicht da ist. Dazu brauchen wir viel Wissen, dazu brauchen wir viel Unterweisung, viel Weisheit, auch viele Eindrücke von Gott durch das Wort Gottes. Wie das geschieht, darüber erzählt die Bibel. Ich habe heute einen Tipp, vielleicht eine Lebensanweisung mitgebracht, wie der Apostel Paulus diese Spannung erlebt hat. Spannung zwischen Tatsache, dass Jesus lebt, und seine unmittelbaren Erfahrungen. Er steht in einer Situation und beschreibt, wie er dann vorgeht, wie er mit der Situation umgeht. 2. Korinther, Kapitel 10, ab Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Das ist die Spannung. Einerseits leben wir in dieser Hülle, unser Körper, unsere Welt, unsere Lebensbedingungen. Auf der anderen Seite kämpfen wir mit den Mitteln, die nicht aus dieser Welt sind. Paulus sagt, wir leben zwar im Rahmen einer alten Welt, das Wort fleischlich wird in der Bibel immer gesagt nach den Standarten dieser Welt. Dennoch kämpfen wir nicht mit den Mitteln, die unser irdisches Leben oder unsere gewohnte Lebensmuster hergeben. Der Apostel Paulus will mit dem Wort Kampf nicht sagen, dass das Leben der Christen nur aus Kampf besteht. Auch Freude und Leichtigkeit und Spaß gehören zum Leben dazu. Aber was der Apostel hier beschreibt, er sagt, er steht gerade in einer konkreten Situation, die er mit dem Krieg vergleicht und erzählt, wie er mit dieser Konfliktsituation umgeht. Daran lernen wir auch wichtige Prinzipien für unser Leben. Das ist das, was uns mit dem Apostel verbindet. Ja, Paulus bringt uns bei, wie wir auch unseren Kampf bestehen können. Und Paulus benutzt hier die Sprache aus dem Militärgebiet. Kämpfen bedeutet nicht so ein Kampf wie ein Sportkampf, sondern kämpfen bedeutet wie auf dem, wie im Krieg. Kämpfen im Sinne einen Krieg führen. Und Krieg führen bedeutet strategisch führen, mit Überlegung, von großer Reichweite, gescheit und weise. Was braucht man, wenn man einen Krieg führt? Im Krieg braucht man Kraft, Strategie und Waffe. Und mit diesem Bild wird unsere Kompetenz gefragt, diese Kampfmittel zu finden und sie so einzusetzen, dass wir unsere Lebenskriege bestehen können. Aber nicht nur bestehen, sondern sie auch für uns gewinnen können. Es geht nicht darum, da eine Beschäftigung zu finden und ständig zu kämpfen, denn man kämpft, um einen Sieg zu erringen. Und ich vermute, das ist das meiste Problem von uns Christen, dass wir diese passende, gottgewollten Kampfmittel nicht finden und unsere irdischen Mittel einsetzen. Und dann wundern wir uns, dass wir unseren Lebenskampf nicht bestehen können. Paulus sagt, du brauchst spezielle Ausrüstung, du brauchst spezielle Kampfkriegsmittel, um deinen Kampf zu bestehen. Und dann ist die Schlussfolgerung, wenn wir unsere irdischen Mittel einsetzen, also das heißt unsere Weisheit, unsere Vorstellung, unsere Erfahrung, alles, was wir gelernt haben, alles, was wir auf der Straße gelernt haben, also alles, was uns in der Schule beigebracht wurde, wir setzen dafür ein, um die geistlichen Probleme zu lösen. Und dann gleichen wir, wie Paulus sagt, einem Menschen, der seine Fäuste in die Luft schmeißt, ins Leere. Ich habe mir irgendwann mal vor Jahren gesagt, was passiert dann im Boxen, wenn du richtig deine Kraft fokussiert hast auf einen Schlag und da triffst du dein Ziel. Was passiert mit deinem Körper? Da fliegen die Gelenke raus. Und das sind so wir Christen, die wir mal kämpfen, ohne diese Mittel, Kampf und Kriegsmittel zu finden. Und so steht Paulus in dieser Situation und erklärt uns, warum das wichtig ist, dieses Leben manchmal auch viele Situationen als Kampf zu begreifen. Schreibt, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Mächtig im Dienste Gottes. Die Mittel, die uns Christus zur Verfügung steht, sind mächtig im Dienste Gottes. Was heißt das, im Dienste Gottes? Das sind all unsere aus der Bibel gewonnenen Denkweisen, Gedanken, auch unsere Handlungen, die aus dem Blick auf Gott entstehen. Das ist nicht die allgemeine menschliche Weisheit. Das sind Gedanken, die wir aus der Bibel gewonnen haben. Das sind Handlungen, die wir aus der Erfahrung unseres Glaubens an Christus gemacht haben. Alles, was aus dem Blick auf Gott, in Bezug auf ihn, aus diesem ständig Angewiesensein auf Gott geschieht, das bedeutet, diese Mittel im Dienste Gottes stehen. Das heißt, Mittel, die in Bezug auf Gott gefunden wurden. Das ist alles, was aus dem Wissen des Wortes Gottes, aus dem Gebet kommt, aus den Prophetien. Ich höre immer wieder, dass die Personen irgendein prophetisches Wort bekommen. Habe ich selber zweimal im Leben erlebt, zumindest einmal, wo mir ein prophetisches Wort gesagt wurde, vor 7 Jahren. Und wenn du mich fragst, gibt es in deinem Leben irgendwelche Stellen, in denen du dich klammern kannst, dann sage ich, ja, das Wort Gottes, aber dann auch dieses prophetische Wort. Wie wichtig ist, dass wir auch mal danach fragen, gibt es ein prophetisches Wort für mich? Oder einfach unsere Handlungen, die aus Leidenschaft für Gott entstehen. Das sind diese Kampfmittel. Und wenn dieser Bezug zu Gott, auf Gott, in unsere Entscheidung fällt, dann haben wir keine mächtigen Mittel. Sie mögen zwar nach unserem Ermessen richtig sein und logisch sein, aber sie sind nicht wirksam. Die fleischlichen Mittel, die Paulus hier beschreibt, die stehen im Gegensatz zu diesen mächtigen geistlichen Mitteln. Das sind, so wie ich gesagt habe, unsere alltäglichen Mittel. Die sind gar nicht schlecht, aber ihre Natur der Wirkung ist ganz anders. Das sind alltägliche Erfahrungen, unsere irdischen Intuitionen, unsere Vorstellung vom guten Leben, auch unsere Logik, was richtig, was falsch ist. Aber wo hast du das Wissen? Das Wissen hast du einfach aus deiner irdischen Welt. Wenn das alles so wäre, dann würde Christus nicht sagen, es gibt eine Offenbarung. Offenbarung bedeutet, du kriegst was zu wissen, was von dir vorher nicht vorhanden war.
In uns gibt es kein gutes Wissen über Gott. Das muss geoffenbart werden. Irgendein Vorgang muss sich dann öffnen und spricht Gott zu mir. Und daraus schöpfen wir unsere Mittel. Weil unsere fleischlichen Mittel sind nicht nur aus der Logik dieses Lebens, sondern auch aus unseren Niederlagen, aus unserer Angst, aus unserer Minderwertigkeit, aus dem, was die Sünde in uns bewirkt hat. Daraus schöpfen wir unsere Mittel. Deshalb können wir den Kampf nicht bestehen. Deshalb sind wir schwach. Aber wenn wir im Glauben an Gott, auf diese Mittel greifen, auf die guten Mittel, auf die geistlichen Mittel, dann bestehen wir den Kampf. Und umgekehrt, greifen wir zurück auf die, im Glauben auf diese irdischen Mittel, nur auf diese irdischen Mittel, dann handeln wir wie Menschen, die ein Haus aus den allgemeinen Vorstellungen unserer Fantasien bauen. Also die das Haus gebaut haben, kennen diese Spannung. Was ich unter deinem Haus vorstelle, das wird meistens immer falsch. Du musst immer einen Fachmann fragen, oder? Sonst hast du dein Geld verpulvert. Ja, das heißt, wenn du einen Kampf führst, dann musst du auch dementsprechend auch die gültigen Mittel greifen. Das sind so Fachleute. Bevor du etwas baust, lässt du jemanden ein, der dir offenbart, wie das geschieht. Und wenn du erstmal ihm zugehört hast, dann kannst du dein Haus gescheit, strategisch bauen für die Zukunft. Sonst bricht alles zusammen nach 2 Jahren, was du gebaut hast. Genauso mit der Bibel, genauso mit Gott. Gott will uns beibringen, wie wir unsere Kämpfe bestehen, aber wir müssen diese Kampfmittel finden. Begreifen. Wenn wir unsere Handlungen auf Gott richten, wenn wir in der Realität seiner Gegenwart, in der geistigen Realität seiner Gegenwart leben, dann wirkt er zu uns. Das ist der Grund, warum er sagt, projiziere all deine Gedanken auf mich. Nicht, dass er uns etwas erklärt und dann sind wir schlau. Nein, in dem Augenblick, in dem wir alles auf Gott projizieren, wirkt er durch uns. Das ist der Grund, das ist die Logik der geistlichen Mittel, die Fesseln, also alle Widerstände im Leben zerstören. Welche Widerstände werden hier beschrieben in diesem Abschnitt? Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Fesseln zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Und das Wort zerstören meint hier, nicht zerstören, kaputt machen, zerstören meint niederlegen. Wenn wir in Bezug auf Gott handeln, da wird die Höhe der klugen Argumente aus dem Leben geringer. Das ist das Bild, was Paulus da hat hier. Man kann auch sich vorstellen, wir kämpfen sehr oft horizontal. Wir versuchen die Situation mit unseren irdischen Mitteln zu klären und Gott sagt, nein, es muss eine vertikale Linie sein. Weil die Größe der Problematik liegt in der geistlichen Welt. Weil diese Höhe deiner Tragödie, die Höhe deiner Angst, ja, das ist alles überhöht, das ist übertrieben. Deshalb musst du das alles im Glauben runterziehen. Und diese Problematik kleiner machen. Das ist das Bild, das Paulus vor Augen hat. Du musst zu Boden ziehen, was dir jetzt so groß Angst macht oder vielleicht dein Problem zeigt. Das ist der Kampf. Die Drache, die uns Angst macht, muss in deinem Herzen als eine kleine Mücke betrachtet werden. Das ist die Aussage von Paulus. Nicht die Situationen sind bedrohlich, sondern die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen. Nicht die Verletzungen, die uns angetan wurden, sind das Problem, sondern was wir daraus machen, wie wir sie interpretieren. Das kennt jeder, alles nickt zu. Das ist unsere Lebenserfahrung pur. Wer gewinnt einen Kampf? Einen Kampf gewinnen nicht die Starken, sondern die keine Angst vor den Stärken der Starken haben. Einen Kampf gewinnt nicht der Starke, sondern der keine Angst vor der Stärke eines Starken hat. Der Kolumbus hat Atlantik überquert, weil der Atlantische Ozean für ihn so ein Teich war. Jemand, der sich für einen Beruf eines Seemannes entscheidet, für den das Ozean ist, ein Ozean ist etwas Vertrauliches. Das ist Einfaches. So eine Pfütze. Ganz klein. Oder Marco Polo hat die Welt bezwungen, weil diese Weite ihm keine Angst gemacht hat. Weil die Leidenschaft nach dem, was nachher passiert, war viel, viel größer als diese Angst. Ich muss nach China reisen. Und die Welt kennt die Beispiele, diese Siege und die Beispiele, diese Kämpfe, die Menschen bestanden haben. Warum? Weil diese Drache, die in ihnen Angst verursacht hat, diese Drache, die haben sie bezwungen, die war eine kleine Mücke. Das meint so Paulus sagt, alles was euch begegnet, müsst ihr im Namen Jesu klein machen, weil Jesus groß ist. Und wir steigen in unseren Glaubenskampf und greifen zu den logischen Mitteln. Mit der Logik klappt nichts. Weil die Physik sagt, was schwer ist, ist schwer. Was runterfällt, muss runterfallen. Aber Gott ist doch übernatürlich. Deshalb lädt uns Gott dazu ein, diese übernatürliche Art des Umganges mit dem Leben zu erfahren. Und dann sagt das Wort Gottes, wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das heißt, wir bringen jede Situation ins Licht unserer Gotteserkenntnis. Und das ist entscheidend, welche Gotteserkenntnis hast du? Was ist für dich Gott? Ist es ein kleiner Schmuse, der nach Bedarf zur Verfügung steht und wieder verschwindet? Oder ist ein verherrlichter, mächtiger Gott, der nicht aufhört, hier mächtig zu wirken? Alles liegt und vieles liegt in deiner Hand. Je nachdem, wie klein Karriere deine Gotteserkenntnis ist, ist auch dein Handeln im Glauben. Das heißt, wir messen die Situation mit den Maßen der Wirken Gottes und nicht mit dem, was uns vor Augen steht, nicht mit unserer menschlichen Weise, nicht mit unserer Kalkulation, was wir ausgeben, was wir gewinnen, sondern unser Messinstrument ist die Weite, ist die Größe Gottes. Und wenn irgendwelche Gedanken entstehen, Provokationen entstehen, die uns Angst machen, die uns verunsichern, da sagt Paulus, binde diese Gedanken schon im Keimen, binde sie und zu Christus. Und dann sagt er sein Wort wieder aus der Militärsprache, mache sie gefangen. Und dann hat er wieder dieses Bild. Wir nehmen diese Gedanken, diese Ängste, alles was in uns gegen Christus, gegen uns rebelliert, was uns schwach macht, buchstäblich gefangen. Wir führen sie unter die Herrschaft Christi. Was bedeutet gefangen nehmen? Paulus benutzt hier die Militärsprache. Gefangen nehmen, das geschieht wie im Krieg. Wie nimmt man gefangen im Krieg? Wer war im Krieg? Einen haben wir gefunden und du kannst mir auch bestätigen, lieber Fritz, ein Gefangener ist dann gefangen, wenn man als erstes was macht? Wenn man ihn entwaffnet. Dann ist er gefangen. Wenn man ihn entwaffnet, wenn man ihm die Waffe aus der Hand reißt, das ist die erste Handlung. Wenn Paulus, wenn etwas sich entrückt, dann ist es deshalb wichtig, das, was dich entrückt, was dich kaputt macht, was dich Angst macht, unter die Herrschaft Christi zu ziehen, weil die Waffe, diese Energie der bösen Tat, die Energie dieser Angst muss rausgenommen werden, muss rausgeschnitten werden, muss entnommen werden. Und wir tun sehr oft das Gegenteil. Wir nehmen diese Gedanken gefangen mit der Waffe. Ja? Und schön spielen damit und begleiten leben, dann wundern wir uns, warum ist mein Leben nichts passiert? Weil wir diese geistliche Waffe aus der Hand das Böse nicht genommen haben, weil Christus diese Waffe noch nicht rausgerissen hat. Und dann holen wir uns diese Gefangenen, noch Gefangene, schon KZ-Lager, eine große KZ-Lager in unserem Herzen, in unserem Kopf, und das sind alle gefangen mit der Waffe. Das sind keine Gefangenen, das sind aktive Händler in deinem Herzen. Und ein Waffenen meint, nimmt aus deinem Gedanken die Möglichkeit, dich zu bedrohen, dich zu versuchen. Denkt an die Aussage von Jesus, bei der letzten Predigt habe ich erwähnt, wer mir nachfolgt, wird die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird ihn befreien. Wer sich von Gott durchschauen lässt, wird von ihm eingenommen, bewältigt. Das sind so die Schritte, die dazu führen, um die Waffe rauszunehmen. Wer sich selber vor Gott anklagt, nimmt die Waffe aus der Hand seiner Gegner. Wer sich zu Gott bekehrt, lebt nicht mehr in der Welt seiner lügenhaften, selbstverschuldeten Illusionen. Wer sich zu Gott umkehrt, fängt bei sich selber an zu fragen, was sitzt da in mir, warum ich Angst habe? Wer regiert in meinem Herzen? Warum mache ich immer wieder den gleichen Fehler? Warum trete ich immer die gleichen Rechen? Wer und was sitzt in mir, dass ich mir eine Lebenslüge erlaubt habe und darin lebe und dann leide ich ständig drunter und frage ich, warum ich keinen Lebenskampf nicht bestehe? Eine Möglichkeit wäre vielleicht anhand dieses Wortes Gottes. Hast du daran gedacht, ob dein Feind entwaffnet ist? Hast du ihm diese böse Energie rausgenommen? Und ich verstehe, warum Paulus hier dieses Bild verwendet und sagt, entwaffne den Gefangenen. Weil entwaffnen bedeutet, wenn ich dann die Waffe aus seiner Hand genommen habe, was passiert dann? Da muss ich dann auf meine Schulter noch ein Problem und noch auf meine Schulter, noch ein Problem nach meiner Schulter. Mit jeder Waffe werden die Knie immer schwacher, immer schwacher, immer schwacher. Und dann bin ich wieder ein Opfer meines Gegners. Warum? Weil ich diese Waffe, die ich aus seiner Hand gerissen habe, auf meine menschliche Weise, auf meine Schulter geladen habe. Und da werde ich schwächer. Und was dich schwach macht, macht deinen Gegner stark. Obwohl er jetzt entwaffnet ist. Was hast du gemacht? Du hast die Waffe nicht abgegeben. Du hast das, was du jetzt erkämpft hast, bei deinem Nächsten. Gegner muss keine Person sein. Das kann auch eine Situation sein. Das kann eine Verletzung sein, eine Not. Das kann ein Fehler sein. Das ist ein großes Feld von Sachen, die uns dann quälen. Deswegen ist es für mich nur eine Symbolfigur, zu sagen, ein Gegner. Du musst entscheiden, was dein Gegner ist, was dir immer Kraft nimmt. Ein Gegner, der entwaffnet werden muss. Und das ist ein wichtiger Schritt, dass wir diese Waffe, dass wir das, was wir aus der Situation genommen haben, dass wir die Waffe nicht tragen. Die Waffe, die wir von unserem Gegner genommen haben, muss zu Jesus. Deswegen transferiert Paulus sofort alles, was du tust, sofort unter die Herrschaft Jesu. Sofort unter die Herrschaft Jesu. Keine Sekunde, keinen Augenblick warten. Sofort zu Jesu. Das heißt, die beiden müssen miteinander ins Gespräch kommen. Die Herrschaft Jesu und mein Gegner. Die Herrschaft Jesu und mein Gegner. Nicht ich. Und wir legen einen Kampf, wir versuchen Menschen zu ändern, wir versuchen irgendwo Menschen zu beeinflussen, was Paulus sagt, nimm alles gefangen unter die Herrschaft Christi. Was tun wir? Wir nehmen gefangen unter unsere Herrschaft. Haben wir keine Kraft dazu, weder Kraft noch Möglichkeit. Und das ist ein wichtiger Schritt. Und das, was ich vorher gesagt habe, dass die meisten schlussvollen Gedanken und Probleme, das passiert in uns, sagt Paulus hier nichts anderes, bringe die Ursache für das Problem, das du im Gegner hast, zu mir. Und was ist die Ursache? Nicht der Gegner. Die Schlussfolgerung, die wir ziehen, das sind wir. Die Ursache des Problems, die Ursache unseres Konflikts mit dem Nächsten, das sind wir. Nicht, weil wir unrecht gehandelt haben, sondern weil wir es zugelassen haben, dass diese unrechte Tat uns verletzt hat. Und wenn Paulus sagt, bring dieses Problem unter die Herrschaft Gottes, dann heißt es auch in seiner Sprache, bringe dich als Gefangener unter die Macht Christi. Praktiziere das täglich. Bringe dich bewusst unter die Wirkung des lebendigen Christus. Ich glaube, wir Christen machen heute einen Fehler, dass wir unseren Glauben in Glauben an irgendeinen diffusen Gott verwandelt haben. Ich höre sehr selten in den jungen Generationen, dass sie Christus ganz bewusst als Christus nennen. Sie sagen, lieber Vater, lieber Papa, lieber Gott. Das ist alles nicht schlecht, das kann man auch benutzen. Aber in welchem Namen steckt die Kraft Gottes? In welchem Namen, realen Namen, werden die Kämpfe geführt? Und die Bibel nennt uns nur einen Namen. Im Namen Jesu Christi. Und deswegen die Benennung dieses Namens ist unheimlich wichtig für dein geistliches Leben. Wenn du nur sagst, mein Papa, mein Vater, ist es vielleicht ein Ausdruck deines Herzens, deines Liebesverhaltens zu Gott. Das ist richtig. Aber im Augenblick des Kampfes, da wo es darum geht, dass du gegen eine Wand rennst, dann ist die Ausrufung des Namens Jesu sehr, sehr zentral. Da kannst du Papa sagen, wie du willst. Aber die ganze böse Welt freut sich, weil du diesen Namen nicht nennst. Der Apostel Petrus hat ein erstes Wunder gesagt, im Namen Jesu, als er in den Tempel ging, hat an Kranken geheilt, im Namen Jesu. Und hier liegt auch unser Problem, aber auch unser Segen. Benutze jeden Tag diesen Namen, wohl im Bewusstsein und aus der Überzeugung, unter diesem Namen ist geballte Wirkung Gottes. Dass du kommst und sagst, im Namen Jesu, dass du diesen Namen liebst. Und wenn ihr Eltern eure Kinder bringt von einem guten Vater, dann wird irgendwann mal dieses Kind zum Problem, nicht zum allgemeinen menschlichen Problem. Dann werden wir dieses Kind irgendwann mal später zu Gott bringen. Lieber bringst du Gott zu deinem Kind im Namen Jesu. Und bei uns passiert dann gekehrt. Und dann bringen wir, Papa, Vater, rette doch meine Tochter, rette mein Kind, ist ein Problem im Leben. Nur ein Zerbruch der Beziehung und so weiter. Warum? Weil die Kinder von früher nicht lernen, dass in den Namen Jesu die Kraft, die unbändige Kraft Gottes steckt. Das ist das, was Paulus hier sagt. Nimmt alles gefangen unter die Herrschaft Christi. So lehrt auch die Timotheus. Sei stark in der Gnade Gottes. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, das Losungswort von gestern. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben der Liebe in Christus Jesus. Erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist. Das sind laute Aussagen, die darauf hindeuten, dass wir Christen uns ganz bewusst unter die Macht, unter die Herrschaft Christi hineingeben müssen. Die Gnade wirkt, Gott vergibt, das ist nicht die Frage. Aber es wird auch von uns erwartet, diese bewusste Bewegung in die Gnade hinein. Dass die beiden sich treffen, dass Gott und wir, dass wir in diese Gnade treffen. Überall sehen wir diese aktive Einladung Gottes, auf ihn hinzudenken, auf ihn zu handeln. Und das meint Gefangennehmen, Entwaffnen. Und das sind die Mittel, die du und ich, dass wir alle in unserem Leben brauchen. Und noch zum Schluss, warum ist es sehr wichtig, dass wir es versuchen, so zu leben, dass die Lehre Christi für uns zentral wichtig ist? Weil die ganze Welt nur darauf wartet, irgendwann mal eine Person zu treffen, die so lebt, als wäre Christus da. Also unsere Glaubwürdigkeit besteht darin, dass wir hier was gesungen haben, dass ich hier so gebrüllt habe in der Predigt. Ja, das kommt jetzt so irgendwie authentisch rüber. Das ist alles... Ich will jetzt kein böses Wort verwenden. Das sind nur Worte. Aber was wirklich wirkt, ist eine Lebenswahrheit, die aufgrund der Erfahrung des Glaubens zu Christus entstanden ist. Die wahren Christi Nachfolger sitzen irgendwo in Klostern, dass sie etwas verzichtet haben, die verfolgt sind und nicht die wir jetzt gemütlich sitzen hier. Ich will damit dich nicht provozieren zu sagen, du bist kein Christ, aber ich wollte darauf hindeuten, dass die ganze Welt auf diese Erfahrung wartet, dass wir nicht mit den irdischen Mitteln kämpfen, sondern mit den geistigen Mitteln. Wenn irgendwann dein Nachbar, dein Kamerad, dein Freund plötzlich in deinem Leben sieht und spürt, du hast zu den Mitteln gegriffen, die er nicht in der Hand hat, aber eben diese Mittel haben sein Leben verändert, dann passiert etwas Gewaltiges in seinem Leben. Dann ist Jesus viel lebendiger für ihn da. Das hast du tausendmal erlebt und ich und wir alle mit den Menschen, die auf etwas verzichtet haben, aus Liebe zu Christus, wo sie vielleicht ihre Krankheit bekämpft haben oder die tiefste Not überstanden sind und dann sagen, ich habe deshalb überlebt, Verlust meiner Tochter, meines Sohnes, meiner Eltern oder irgendein Scheitern im Leben, weil Jesus mein treuer Heiland ist, weil ich mein Leben auf die Herrschaft Christi aufgebaut habe. Darauf wartet die Welt. Darauf wartet die Welt, weil das das Zeugnis eines lebendigen Gottes ist. Darum will uns Paulus heute dafür gewinnen, diese mächtigen geistlichen Mittel zu entdecken, zu finden, unermüdlich darauf zu suchen. Lass es miteinander beten. Jesus, danke, dass du uns immer wieder erweckst, dass du uns wieder ermutigst und ermutigst, dass wir nicht nur an deine Gegenwart glauben, sondern im Lichte deiner Gegenwart leben. Hier und jetzt, in diesem Augenblick. Was unsere Gefühle und Emotionen sagen, wie wir diese physische Welt wahrnehmen und empfinden, ist nicht vordergründig. Wir wollen unsere Wahrnehmung auf der Tatsache glauben, dass du lebst, dass du hier gegenwärtig bist. Herr, wir wollen diese Mittel in unserem Alltag suchen. Ich bitte für jeden, der hier sitzt, dass du Jesus ihm zeigst, wo liegen diese Quellen. Dass wir es lernen, all unsere Situationen, all unsere Empfindungen auf dich hineinzubringen. Auf dich zu projizieren, auf dich zu beziehen. Alles, was wir empfinden an Wut, Problematik, Widerstände, Blockaden, negativen Gefühle, all das wollen wir unter deine Herrschaft bringen. Und wir brauchen, Jesus, Offenbarung von dir. Wie geschieht das? Wir bitten dich, dass du uns in jedem entscheidenden Augenblick unseres Lebens daran erinnerst, dass wir das, was wir momentan erleben, vor deinen Thron bringen können. Und dass wir es nie verlernen, zu sagen, im Namen Jesu Christi soll es geschehen. Im Namen Jesu Christi sagen wir uns selber, dass wir deine Kinder sind. Im Namen Jesu Christi berufen wir uns darauf, dass wir vergeben sind. Im Namen Jesu Christi bezwingen wir auch unsere Konfliktsituationen, die wie großen Drachen, Mammuts vor uns stehen. Im Namen Jesu Christi reißen sie ihre Bedeutung zu Boden. Nichts kann vor deinem Licht, vor deiner Macht bestehen. Du bist der Sieger. Du bist der Herrscher im Namen Jesu Christi.